Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der erste und der letzte Ton. Die Tragödie um ein einzigartiges Instrument in der DDR. Ein Feature von Christian Conradi.
Das ist, genau, eine Gitarre. Und das hier? Wieder richtig. Ein Klavier. Das ist doch so, oder? Naja, nicht wirklich. Was Sie hier hören, ist die digital-elektronische Entsprechung dessen, was eine echte Gitarre oder ein echtes Klavier ausmacht. Der Klang eines Instruments entsteht heute größtenteils rein elektronisch, am Computer. Sogar aufwendige Orchesterklänge lassen sich täuschend echt simulieren. Was früher ganze Konzerthäuser ausfüllte, passt heute in Laptops, Tablets oder sogar Handys. Die elektronische Klangerzeugung ist heute kaum noch vom Original zu unterscheiden. Aber wie hat das eigentlich angefangen? Dieser Frage will ich nachgehen. Ich werde Ihnen ein Instrument vorstellen, das seiner Zeit weit voraus war, das erste und einzige seiner Art war. Ein revolutionäres Instrument, das jedoch verstummt ist und vergessen wurde. Ein Instrument, dessen einziger Fehler es war, nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Meine Suche führt mich in den Berliner Osten.
Okay, schöne Weide. Hier stehen riesengroße alte Holzkabeltrommeln. Ein Druckregeleinrichtungskabel für Hochspannung. Ab 1000 Volt. Na, das ist ja gut.
Ich stehe vor einer Industriehalle.
So, hier ist die Klingel. Hallo, Christian Conradi, mein Name. Sind Sie der Herr Möbling zufällig?
Nee. Nee? Sind Sie mit dem verabredet?
Ja.
Eigentlich bin ich wegen einer alten Dame hier, eine Pionierin der elektronischen Musik.
Schauen Sie sich noch ein bisschen um.
Ja, wo steht denn das gute Stück eigentlich?
Die Orgel steht da hinten.
Die steht da hinten. Ah, kann ich da schon mal hin?
Oder? Klar.
Die elektronische Orgel Toccata EKI 1. Da steht sie, am Hauptgang, hinten links. Ein hellbraun lackierter Holzkorpus, etwas zerkratzt. Die Tastatur und Fußpedale sind abgegriffen. Sie hat ihre besten Tage lange hinter sich gelassen und selbst die waren nie wirklich glamourös. Dabei ist sie so besonders. Die erste, einzige und letzte ihrer Art. Abgeschoben, verstummt und vergessen. Ihre Geschichte beginnt in einem Land, das es heute nicht mehr gibt. Der Deutschen Demokratischen Republik. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der DDR im Jahr 1949 boomt es im sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern. Die Wirtschaftsleistung verdoppelt sich in den 50er Jahren. Wohnungen entstehen, Industrie, Agrarwirtschaft, alles ist im Aufschwung. Auch die Kultur blüht. Theater, Jugend, Konzert und Kulturhäuser entstehen und die sollen bespielt werden. Die Frage ist nur, womit? Mit sozialistischem Stolz und wachsender Wirtschaft im Rücken wird in Berlin eine Eigenentwicklung beauftragt. Eine elektronische Orgel, made in GDR. Einzigartig soll sie sein.
Das ist die erste.
Prototyp. Die Tastatur, die sieht aus wie bei einer Orgel. Es gibt auch Fußpedale, jede Menge hier, zwei Reihen. Und innen drin ist halt viel Elektronik, Röhrenelektronik.
Das ist Wolfgang Mögling.
Ich bin früher mal Elektronikingenieur gewesen in DDR-Zeiten.
Heute engagiert er sich im Industriesalon Schöneweide, ein Verein und Museum für Industriekultur, das in einer 600 Quadratmeter großen Halle diverse Exponate ausstellt.
jetzt, wo ich Rentner bin, komme ich hierher und erzähle den Leuten, was hier so wichtig und schön und bemerkenswert ist.
Und dazu gehört auch die Anfang der 50er Jahre entwickelte elektronische Toccata-Orgel EKI 1, die nie so sein wollte wie die zeitgleich weltweit so populäre Hammond-Orgel.
Elektronenorgeln waren in 50er Jahren Mode, ja, also auch international. Man hat sich damit beschäftigt, nicht nur in der DDR, ja, auch in Westdeutschland. Und es gab auch schon Orgeln vorher, aber man hat denen angehört, das ist eine Elektronenorgel. Man hört, das ist Hammond-Orgel, das ist keine Kirchenorgel. Ja. Es gab noch mehr, Oskar Sala, haben schon in den 30er Jahren Versuche gemacht mit Orgeln. Aber die Töne, die da rauskamen, die waren eben nicht so, dass man Bachs Toccata hätte drauf spielen können. Das Entwicklungsziel war, diese elektronische Orgel vom Höreindruck so zu gestalten, dass sie nicht zu unterscheiden ist von einer Pfeifenorgel.
Um das realisieren zu können, braucht man geeignete Elektronikingenieure. Und die gibt es Anfang der 50er in der DDR, vor allem in Berlin, im WF, das Werk für Fernsehelektronik. Ein volkseigener Betrieb, der unter anderem Elektronenröhren produziert. Dort arbeitet Heinz Finder und er ist unzufrieden.
Also 1954 bin ich zur WF gekommen, erst in der Röhrenfertigung. Dann Fernsehkameraentwicklung. Das passte mir nicht. Ich sollte Netzgeräte machen und das wollte ich nicht. Netzgeräte war für mich alter Hut, so alt, dass ich gesagt habe, nee. Und das hat mein Chef mitgekriegt und hat gesagt, du wirst zwangsversetzt.
Und so landet er im Akustiklabor, gegen seinen Willen. Heinz Finder protestiert.
Und dann der technische Direktor sagt, nichts ist, du gehst da rein. Ich reine ja. Ich muss wirklich sagen, ich habe es nicht bereut. Es hat mir so viel Spaß nachher gemacht, bis zum geht nicht mehr.
Die Arbeit ist besonders reizvoll, denn die Aufgabe, eine elektronische Orgel mit authentischem Klang zu entwickeln, ist eine riesige Herausforderung. Wie schafft man es, ein kompaktes, mobiles, elektronisches Instrument zu bauen, das so klingt wie sein handfestes, riesiges, mechanisches Vorbild? Es geht schließlich darum, den unverwechselbaren Klang einer Kirchenorgel elektronisch zu kopieren.
Wir sind also in der DDR rumgefahren, in Freiberg, in Röther, in die Silbermann-Orgel, haben Aufnahmen gemacht und haben mit diesen Aufnahmen uns über Oszillographen genau angeguckt, wie sind die Einschwingvorgänge, wie sind die Ausschwingvorgänge dieser Silbermann-Orgel.
Die haben also sich überlegt, wie die Schwingungen zueinander stehen. Grundschwingung, Oberschwingung, das sieht man alles, wie die Amplitudenverhältnisse sind. Man kann aus dieser visuellen Entsprechung Rückschlüsse ziehen auf die Art, wie die Elektronik gestaltet sein muss, damit man es elektronisch nachmachen kann und dann das gleiche Klangbild am Oszilloskop hat.
Was hat die Silbermann-Orgel überhaupt für Frequenzen drin? Warum klingt die nach Silbermann?
Im sächsischen Freiberg gab es 5 Orgeln des berühmten Orgelbauers Gottfried Silbermann. 4 davon sind noch erhalten. Das älteste stammt aus dem Jahr 1714 und ist bis heute im Freiberger Dom zu hören. Die Blaupause für die elektronische Kopie, an der Heinz Finder arbeitet. 240 Jahre nach dem ersten öffentlich aufgeführten Ton des imposanten Originals.
Die Pfeifenorgel, da kommt ja ein Luft rein und bei tieferen Frequenzen dauert das eine Weile, ehe die Luft die Röhre voll hat. Das Endergebnis ist, dass also wir hier diese Einschwingzeiten nachahmen mussten und das haben wir getan.
Heinz Finder und seine Kollegen setzen die Pläne des Entwicklers Ernst Schreiber um. Erst durch seine ingenieurstechnische Leistung wird aus dem Plan eine umsetzbare Idee.
Ich war beteiligt an dem Tastsystem, zum Teil, nicht nur. Da musste ich dann auch Messungen machen. Aber das Wichtigste für mich war diese Frequenzteiler und diesen Oktavspannungsteiler.
Und so fahren eine Handvoll Ingenieure im Auftrag der DDR durchs Land und zeichnen Orgelklänge auf. Aus Sicht der DDR-Führung ein durchaus ambivalentes Vorhaben.
Man wollte halt auch sich ein bisschen unabhängig machen von der Kirche. Denn wenn Orgelstücke aufgeführt werden mussten, das ging nur in der Kirche, weil denn dort halt Orgeln waren. Und das ist ja kein Geheimnis, dass die SED nicht viel mit der Kirche am Hut hatte.
Zurück in Berlin geht's für Heinz Finder ins Akustiklabor. Dort analysiert er die Klänge und schmiedet Pläne, wie man sie mit elektronischen Klangerzeugern nachahmen kann. Jeder Klang und jeder Ton bringt Luft zum Schwingen. Und diese Schwingung kommt im Ohr an und wird über Nerven ans Gehirn geleitet. Erst dort entsteht der Höreindruck. Die Hypothese lautet, der Klang einer Pfeifenorgel kann auch von Röhren und Spulen erzeugt werden, vorausgesetzt, ihr erzeugter Strom lässt die Membran eines Lautsprechers in der richtigen Frequenz schwingen.
Man musste Spulen probeweise aufwickeln, bis das richtige Verhältnis erreicht war. Ja, das war ziemlich aufwendig.
Und dann haben wir hier angefangen zu bauen. Und ich habe den Auftrag gekriegt, die Frequenzteiler zu machen. Leider Gottes haben wir die Spulen, die wir da drin haben, nicht getränkt, weil das ja das erste Modell war. Da wurde ja probiert, da konnte man die runter und doch mal wieder drauf.
In der EKI 1 stecken 250 Röhren. Jeder einzelne muss abgestimmt werden. Ist ein Ton zu hoch, muss die Röhre abgelötet, die Spule abgewickelt, gekürzt, neu aufgewickelt und neu verlötet werden. Dann wird der neue Ton wieder mit dem Original aus der Kirche am Oszillographen verglichen. So lange, bis Original und elektronische Kopie übereinstimmen. Der Vorteil daran ist, einmal eingerichtet, ist die Orgel stimmungskonstant. Das heißt, sie spielt immer den richtigen Ton.
Ein entscheidender Punkt für uns war auch noch, wir mussten also aufpassen, dass wir keine Nebentöne reinkriegen. Und haben dann angefangen, weil wir in diese Tastsysteme Dioden brauchten, NWF mit Gewalt die Entwicklung von Germaniumdioden hochzutreiben. Wir brauchten die, denn wir mussten ja einen Schalter haben. Mechanischer Schalter geht nicht. Überlegen Sie mal, was passiert, wenn Sie mechanischen Schalter zu Hause betätigen und Sie haben Rundfunkgerät, dann kann es passieren, dass es knackt. Das ging also nicht.
Die Germaniumdioden, die waren nötig, um die Schaltvorgänge ja, geräuscharm, geräuschfrei durchführen zu können. Also wenn man die Taste drückt, dann darf nicht Klick machen im Lautsprecher, nicht?
Also, hier sind 1100 bis 1200 Germaniumdioden drin. Überlegen Sie sich mal die Stückzahl mit Röhren, das ist unmöglich.
Die Herausforderungen waren riesig, aber Heinz Finder und seine Kollegen haben es tatsächlich geschafft. 1956 ist die Toccata EKI 1 die erste und einzige Röhrenorgel der Welt, die den spezifischen Klang einer Pfeifenorgel imitieren kann. Zeit für eine Premiere.
1956 ist sie gebaut, ist er in Leipzig vorgeführt worden. Die hat etwa anderthalb Jahre haben wir gebraucht. Um die zu transportieren, kam Möbelpacker. Sechs Mann. Wir haben dann die Orgel angefasst und haben dann. Sie können sich vorstellen, das ist alte deutsche Wertarbeit von früher. Ne? Wie wir nach Leipzig gefahren sind, gab es ein Problem. Die war ja noch nicht fertig, aber der Termin stand. Wir haben an der Orgel hier. Da haben vier Mechanikerinnen dran gesessen und gelötet. Und alles Millimeterpapier und dort die Linien wohin. Das heißt, hinterher wussten die genau, welche Strippe wohin gehen musste. Dem wurde alles erklärt und dann wussten die, wie sie hier zu arbeiten haben. Wir haben eingeschaltet und haben keinen Fehler gehabt.
Die Orgel funktioniert. Der Prototyp ein Erfolg. Heinz Finder und sein Team bauen drei weitere Modelle. Die DDR ist mit der neuen Elektronenorgel auf einmal an der Weltspitze und träumt schon von ertragreichen Devisengeschäften.
Man hatte auch im Auge, dass man die Orgel dann vielleicht exportieren könnte, nicht?
Dieser Traum platzt jedoch. Während die DDR auf die teure und aufwendige Entwicklung der Röhrentechnik setzt, ist der Westen auf einen neuen Trend aufgesprungen. Die Transistortechnik hat in vielen Bereichen Röhren überholt und abgelöst. Außerdem ist einigen Funktionären der DDR-Führung der Sound der Orgel offenbar zu sehr am kirchlichen Vorbild. Den Klang der Kirche will man in den landesweiten Kulturhäusern lieber nicht haben. Die Weiterentwicklung wird eingestellt. Die EKI 1 verschwindet. Jahrelang hört man keinen Ton von ihr. Mitte der 60er taucht sie plötzlich in der Komischen Oper auf und darf in ihrer Geburtsstadt Berlin auftreten. Endlich spielen nicht nur Ingenieure mit ihr, sondern echte Musiker, die ihren Klang wirklich zu schätzen wissen. In dem berühmten Opernhaus ertönt sie über 20 Jahre lang. Heinz Finder kümmert sich um sie.
Die Orgel ist bis 90 in der Komischen Oper gelaufen. Da stand sie in einem Raum, praktisch klimatisiert in dem Haus. Gibt es gleichmäßige Temperaturen, ob Sommer, ob Winter. Neben dem Orchesterraum in einem gesonderten Raum, wo früher die Instrumente standen. Geplant und auch in der Komischen Oper, wo die stand, hat jedes Werk ein eigenes Dunkelbild gehabt. Und zwar in der Bühne im oberen Teil. Da liefen die langen Kabel bis oben hoch. Funktioniert.
Wie in der DDR üblich, lautet das Geheimnis Improvisation.
Oben Platz gehabt, nach oben, da haben wir hier einen Ventilator, dort einen Ventilator, haben die ganze Wärme nach oben abgeleitet in 1,5 kW in 3,5 Stunden. Können Sie sich vorstellen, was da für eine Temperatur entsteht. Die wurde abgezogen, das heißt, wir hielten die Temperatur.
Die Wärmeentwicklung, die etwa der von zwei Ölradiatoren entspricht, ist allerdings nicht das einzige Problem, das gelöst werden muss. Bereits in den 60ern werden Ersatzteile knapp. Ende der 80er verschärft sich die Situation.
Die Orgel war auch damals schon reparaturanfällig. Ja, das ist halt so bei einem 50 Jahre alten Elektronikgerät, wo Bauteile in 50er Jahre Qualität drin sind. Die altern. Ja, das sind nicht nur die Röhren, auch andere Bauteile, Widerstände, Kondensatoren. Aber jedenfalls bei dem Einsatz in der Oper war das dann so, dass einen Tag vorher technische Überprüfung notwendig war von der Orgel. Und dann ist er dann hingefahren und hat die nochmal abgehört, eingerichtet, nicht? Und dass er dann bereit war. Nicht? So war das noch.
Die Komische Oper hat sich mit dem dievenhaften, fehlerhaften Orgelprototypen arrangiert. Denn das Wichtigste ist der Klang und der stimmt. Alles andere ist zweitrangig. Das ist zumindest bis zu jener Nacht am Donnerstag, den 9. November 1989 so.
Liebe Bürger!
Wir fahren mit Taxi rüber. Wir bei einer halben Stunde gucken und wieder zurück.
Endlich frei! Die Grenzen müssen weg!
Die Mauer soll weg. Die Mauer kommt weg.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, auszureisen.
Ich bitte Sie im Interesse der Wohnung und Sicherheit.
...1990 wird sie erneut ausgesondert, weggeschickt, vergessen. Zu alt, zu kompliziert, zu teuer, zu anfällig für den kalkulierten Kulturkapitalismus. Jahre später kehrt sie zurück in ihre Geburtsstätte, ins Werk für Fernsehelektronik in Berlin-Schöneweide, das 1993 von Samsung gekauft wird. Ehemalige WF-Mitarbeiter gründen daraufhin ein Privatmuseum, um ihre Erfindungen für die Nachwelt zu erhalten. An diesem Ort schweigt die Orgel, 16 Jahre lang. Verstaubt, zerkratzt, in Einzelteile zerlegt. 2009 dann ein Hoffnungsschimmer. Aus dem Privatmuseum wird ein öffentliches, der Industriesalon Schöneweide.
Und durch einen Zufall haben wir davon erfahren. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen recherchiert, zum Beispiel den Herrn Finder ausfindig gemacht und auch herausgefunden, dass es halt noch weitere drei Orgeln mal gab. Ja, es wurden 4 Stück gebaut davon. Die gibt es aber nicht mehr. Ja, das ist die letzte.
Was für ein Glück. Heinz Finder ist der letzte noch lebende Konstrukteur, der letzte, der sie überhaupt noch in Betrieb nehmen kann. Und das tut er, so gut es geht.
Sie hören, einige machen ein bisschen zicken, ne? Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende.
Da sind Bauteile drin, die gibt es heute gar nicht mehr. Elektronische Bauteile, die kann man nicht im Hinterhof schmieden. Ja? Die muss man irgendwo einkaufen. Und wenn aber niemand mehr die herstellt, dann kann man die Orgel nicht mehr ordentlich reparieren. Das ist ja auch immer das Problem, wenn die Leute fragen, ja, geht's denn noch? Ich muss sagen, elektrisch schon, aber nicht mehr akustisch.
Ja. Was heißt das konkret?
Ja, nun gut, also man kann sie einschalten und kommt ein Ton raus, aber der Ton ist nicht der, der rauskommen sollte.
Also ein paar Dioden sind hops, die habe ich also abschalten müssen. So, die Quinte kommt nicht, denn die Quinte habe ich fast überall totgelegt, weil die meisten Sorgen gemacht hat mit den Spulen, die da drin sind. Die habe ich erstmal totgelegt, weil ich gesagt habe, auch ohne Quinte kann man das vorführen. Das ist der 16 Fuß. Der tiefste Ton, wenn er kommt, ist 32 Hertz. Das ist der tiefste Ton, den wir haben. Also unter der 50 Hertz, und das gab dann auch Probleme. Deswegen ist da noch was eingebaut worden. Das ist zum Beispiel eine Zungenstimme. Nee, die will nicht.
Man kann sie nicht so ohne weiteres, oder wie man sich das so vorstellt, nach heutigen Maßstäben, kaputtes Modul raus, neues Modul rein, spielt wieder. Nee, so geht das nicht. Das ist alles einzeln verdrahtet. Mit Modulen ist hier noch gar nichts. Keine Steckverbinder. Ja. Man muss es alles auslöten, weil die Bauteile gealtert sind.
Und nun gibt es noch etwas. Das, was Sie auch bei der Pfeifenorgel haben. Bei der Pfeifenorgel können Sie nämlich die Luft vibrieren lassen. Und wir haben Vibrato mit eingebaut.
Das ging hier dann auch mit elektronischen Mitteln. Natürlich hat das eine Menge Entwicklungsarbeit gekostet. Das war doch ziemlich aufwendig.
Das heißt, die ganze Frequenz, die da rauskommt, wird um einen bestimmten Betrag hoch und runter geschoben.
Wenn man Heinz Finder hört, merkt man, der klingt optimistisch. Er will seine Orgel vorführen, der Welt von ihr erzählen, wie die EKI 1 funktioniert, wie sie entwickelt und konstruiert wurde. Ihr endlich den Stellenwert geben, den sie verdient. Als revolutionäres Instrument, als Innovation und Pionier der elektronischen Klangerzeugung. Zwischen Klassikern wie der Hammond-Orgel und den später so erfolgreichen Synthesizern, da gehört sie hin. In der Nachwendezeit nimmt jedoch kaum jemand Notiz von ihr.
So, kommen wir nochmal zurück auf die einzelnen Frequenzen. Es ist verhältnismäßig leise, muss auch sein. Und wenn Sie jetzt hier oben...
Heinz Finder stirbt am 20. Dezember 2013 und mit ihm die letzte Person, die in der Lage ist, die EKI 1 wiederzubeleben.
Der letzte, der diese Orgel noch mit konstruiert hat, der sich auskannte mit der Orgel, ja, der sie reparieren konnte.
Und hier steht sie nun, vor mir. Ich kann sie förmlich schreien hören. Ihr Inneres ausgeweidet, der Rücken offen, ihr Körper zerkratzt. Sie giert nach Nähe, aber die bleibt ihr verwehrt. Sie sieht so einladend aus, die Bank, die vor ihr steht, auf der aber niemand sitzen darf. Sie ist ein Museumsstück. Nicht berühren, don't touch. Tasten, unantastbar. Revolutionäre Klänge. Für immer verstummt.
Das ist die Expertise, die also von HTW geliefert wurde.
Die HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, ist nur einen Steinwurf vom Industriesalon entfernt. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird die Toccata-Orgel untersucht. Noch ist die Studie zur Konservierung und Restaurierung nicht abgeschlossen, aber der Vorabbericht macht Hoffnung.
Hier hinten steht etwas. Toccata-Orgel ist von großem kulturellen Wert. Die gerätetechnische Funktion der Orgel ist gegeben.
Aber es gibt natürlich ein großes Aber.
Nach Aufnahme und Evaluation der Klänge kann jedoch nicht von einem musikalischen Funktionieren gesprochen werden oder eine klangliche Wiederherstellung durch digitale Bearbeitung geleistet werden. Die Fehlerfindung ist äußerst schwierig, Kurzschlüsse oder aufwendig, Auslöten von Baugruppen, da das Klangbild an diversen Punkten zwischen Taste und Lautsprecher beeinflusst wird. Tastsysteme, Sammelschienenverstärker, Formatfilter, Outphaser, Oktavspannungsteiler, Störkompensation, Vorverstärker. Das alles kann kaputt sein. Die Reparatur wäre kostenintensiv mit ungewissem Ergebnis bezüglich des Klangbilds und von wenig Dauerhaftigkeit. Ja, und wenn das so rauskommt, ist es schon so, ja, dass die Orgel zwar elektrisch funktioniert, aber akustisch nicht so richtig und auch nie wieder so hinzukriegen ist. Die ist nicht mehr in den Zustand zu bringen, wie sie mal war.
Gibt es gar keine Möglichkeit?
Nein. Das ist auch ein zu wertvolles Stück, um da dran rumzuprobieren. Ja, nee.
Mich würde das total reizen. Wenn man so das erste und einzige Stück dieser Art hat.
Es ist natürlich nun auch ja so, das ist ein Zeugnis von ja, früherer Entwicklung. Und hiermit hat man natürlich auch gelernt, auch akustisch, ja, was möglich ist, elektronisch nachzumachen und was nicht und was man alles braucht. Ja, das war auch insofern ein Experimentiervorgang, diese Entwicklung hier. Das war ein Lernprozess, wo letzten Endes die moderne elektronische Orgel daraus hervorgegangen ist. Und wenn man die jetzt wieder spielfähig macht, dann muss man zwangsläufig moderne Bauteile einbauen. Damit ist die museale Originalität nicht mehr gegeben. Was will man denn? Es ist besser, man lässt sie so, wie sie ist.
Also ich meine, ich finde es fast schon auch so tragisch. Ich meine, klar, die ist ja so am Hauptgang, am Hauptgang links hinten, aber die hat jetzt ja auch nicht so einen super exponierten Platz.
Einen besseren Platz haben wir nicht dafür, einen exponierteren. Ja, wir müssen natürlich mit unserem Platz haushalten. Unsere Halle ist von begrenzter Größe und wir müssen eine Menge unterbringen hier. Und insofern hat die Orgel schon einen exponierten Platz, nämlich in dem Teil, wir haben hier nun zwei Teile, Produktion von Röhren und Anwendung von Röhren. Und da, wo die Anwendung von Röhren ist, steht sie ganz vorne. Ja, also insofern schon, die Besucher müssen hier vorbeigehen, wenn sie was sehen wollen.
Tasten, unantastbar, revolutionäre Klänge, für immer verstummt.
Der erste und der letzte Ton, die Tragödie um ein einzigartiges Instrument der DDR. Sie hörten ein Feature von Christian Conradi, eine Eigenproduktion des Autors aus dem Jahr 2018. Redaktion Jana Wuttke.